Wir sind ja schon in den letzten Wochen im Matthäus-Evangelium unterwegs mit der Gemeinde. In den Bibelstunden betrachten wir den Text genauer. Und genauso auch jetzt in den letzten Wochen, in den Sonntagen, haben wir uns mit der Bergpredigt beschäftigt. Schon einiges davon gehört, was wir, denke ich, auch sehr gut für unser Leben anwenden können, was sehr praktisch ist. Ich werde noch mal kurz erklären, einfach die Hintergründe von diesem Text. Für die, die das vielleicht noch nicht wissen oder jetzt den Hintergrund der Bergpredigt nicht kennen. Die Bergpredigt umfasst insgesamt 3 Kapitel im Matthäus-Evangelium. Es ist eine sehr ausführliche Predigt, die Jesus mal gehalten hat, die er zu den Menschen gesagt hat und die so speziell an seine Jünger gerichtet war. Jesus lehrt uns hier viele praktische Dinge für unser Leben, so unsere Lebensführung. Wie sollen wir im Leben vorangehen? Wie sollen wir, mit was für einer Lebenseinstellung sollen wir leben? Und auch so Verhaltensweisen, ganz praktische Dinge sind das. Und er richtet hier so den Blick, den die Menschen damals auf das Gesetz hatten, etwas zurecht. Da war einmal das, was Gott einmal gesagt hat, und dann war das, was die Schriftgelehrten, was die Gelehrten dem Volk gesagt haben. Und das hat an manchen Stellen einfach nicht übereingestimmt. Und das korrigiert Jesus hier. Er richtet den Blick, den die Menschen auf das Gesetz hatten, zurecht. Und das ist ja auch so ein Punkt, wir Menschen, oder für uns Menschen ist es ja eigentlich unmöglich, sich voll und ganz an das Gesetz zu halten, jedes Gebot zu erfüllen und zu sagen, so, jetzt bin ich komplett gehorsam gewesen und jetzt kann Gott mich in seinen Himmel aufnehmen. Sondern nur Jesus Christus, der ist für uns da gerade so unfassbar wertvoll, weil wir nur durch seinen Tod und durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus einmal in den Himmel eingehen werden. Aber Jesus lehrt ja keineswegs, dass unsere Werke deswegen unwichtig sind, dass es keine Rolle spielt, wie wir, was wir mit unserem Leben tun, was wir machen, halt die praktischen Dinge. Und hier drauf geht Jesus sehr, sehr nah in diesem Text halt ein. In dem Abschnitt, den wir heute betrachten möchten, sehen wir, was Zorn ist, wo die Sünde des Tötens ihren Ursprung hat und wie wir mit unseren Geschwistern umgehen sollen. Also sehr diese zwischenmenschlichen Beziehungen, darüber redet Jesus hier. Jesus sitzt hier auf einem Berg, so wie der Name es sagt, die Bergpredigt. Jesus sitzt hier auf einem Berg und viele Menschen folgen ihm nach. In Kapitel 4, Vers 9, 25 steht, und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. 5, Vers 1, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Genau, hier beginnt Jesus dann mit der Bergpredigt. Viele Menschen folgen ihm nach, aber diese Bergpredigt ist speziell an seine Jünger gerichtet. Und er redet hier so über sein Reich. Und dieses Bild, das haben wir in den letzten Sonntagen schon öfters gehört, dass Jesus hier über sein Reich redet, wo er als König herrscht. Und alle, die ihm nachfolgen, das sind seine Bürger, die in diesem Reich leben. Und er redet hier darüber, wie sollen diese Bürger nun miteinander leben? Was sollen sie für ein Leben führen? Und halt diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Text, um den es heute geht, steht in Matthäus Kapitel 5, Vers 21 bis 26. Ich lese uns den Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Hier beginnt Jesus in der Bergpredigt mit einer Reihe an Aufklärungen und Auslegungen des Gesetzes. Das, was Gott einmal deutlich gesagt hat und wie ich sagte, halt das, was die Gelehrten dem Volk gesagt haben. Wir lesen hier öfters in diesen 3 Kapiteln, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, und dann spricht er das Gebot aus und dann sagt er, ich aber sage euch. Und da könnte man erstmal meinen, Jesus nimmt hier das Gebot und korrigiert das, was Gott einmal gesagt hat aus dem Alten Testament. Aber das ist überhaupt nicht so, sondern wir gehen ein paar Verse nach hinten und da sagt Jesus, er ist nicht gekommen, diese Gebote, die werden niemals verfallen. Das, was Gott einmal gesagt hat, das bleibt bestehen. Und er ist nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das war das Ziel Jesu Und genauso geht es dann auch hier halt in den Geboten. Er möchte diese Gebote nicht streichen, sondern er erklärt es uns, ja, wie wir diese Gebote einhalten können und was Gott sich dabei gedacht hat. Ich möchte das mit einem Bild erklären. Wir können uns das so vorstellen. In den 10 Geboten steht jetzt das Gebot, du sollst nicht töten. Jetzt nehmen wir dieses Gebot und schreiben es auf einer Kiste drauf. Dann haben wir eine Kiste, wo drauf steht, du sollst nicht töten. So, was beinhaltet dieses Gebot? Oder wie können wir danach leben? Und was hat Gott sich mit diesem Gebot gedacht? So, Jesus macht das so, er nimmt quasi diese Kiste, öffnet sie uns und erklärt uns den Inhalt. Sagt uns so, das hat Gott sich dabei gedacht. So könnt ihr das verstehen. Also er stellt diese Kiste nicht zur Seite, er löst sie nicht auf, sondern ja, er erfüllt es und erklärt es uns halt. Du sollst nicht töten, darum geht es heute. Und ich habe mir so die Frage gestellt, und ich denke, es gibt doch einige hier, die so sagen, töten, das würde für mich nie in Frage kommen. Ja, das ist doch ganz klar, man bringt einen anderen Menschen nicht um. So was macht man einfach nicht. Und ich habe mich so mit dieser Frage beschäftigt, wieso muss Gott uns das überhaupt verbieten? Wieso sagt uns Gott, dass wir nicht töten sollen? Denn manchmal hört man so Aussagen wie, tief im Inneren des Menschen ist doch etwas Gutes. Der Mensch an sich ist eigentlich gut. Und so nach dem Motto, du musst nur das Gute in dir finden. Und bei diesen Aussagen wird Gott so ausgeklammert. Der Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt und gesagt, hier, der Mensch ist eigentlich gut, da ist nichts Böses dran. Und aus solchen Hintergründen kommen auch solche Gedanken, denke ich, dass wir sagen, wieso muss Gott uns überhaupt sagen, dass wir nicht töten sollen? Das ist doch ganz klar. Lass uns hier einmal ganz nach vorne in die Bibel gehen, zu den ersten Menschen. Gott hat Adam und Eva geschaffen und Gott hat sie so geschaffen, dass sie perfekt waren, so wie Gott es wollte. Aber nach dem Sündenfall hat sich etwas geändert. So sind wir heute nicht mehr, denn in uns ist etwas Böses. Und ja, wenn wir ohne Gott sind, dann ist einfach etwas Böses in uns drin. Wir lesen hier von 4 Menschen, die ersten 4 Menschen auf der Erde. Das waren Adam und Eva und die Söhne Kain und Abel. Nun, unter diesen 4 Menschen gab es jemand, der hatte ein Problem mit dem anderen. Kain hatte ein Problem mit Abel. Und ja, wie beseitigt man ein Problem am besten? Kain war der Meinung, dass er das Problem am besten beseitigt, wenn er seinen Bruder umbringt. Ja, da waren 4 Menschen auf der Erde. Ja, und da geschieht schon der erste Mord. Das ist ziemlich erschreckend. Und wir werden einmal den Text lesen. 1. Mose 4, Vers 3 bis 5. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Dann hat Gott mit Kain geredet, einfach über diese Situation. Und dann lesen wir in Vers 8. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Wir sehen hier, dass es für den Menschen eben nicht selbstverständlich ist, dass man einen anderen nicht umbringt. Ja, das sind die ersten Menschen und da geschieht schon der erste Mord. Aber dass wir und viele andere Menschen, sogar die, die eigentlich nichts mit Gott zu tun haben wollen, solche Ansichten haben, dass man nicht töten soll, ja, dieser Gedanke, das liegt daran, gerade weil Gott es uns gezeigt hat. Man schreibt das zurück auf die Moral, halt das Gute in der Menschheit. Aber das liegt gerade daran, weil Gott uns gezeigt hat, was gut ist, was böse ist. Und hier, als ich mich so damit beschäftigt habe, konnte ich die Verse, die Paulus mal an die Römer geschrieben hat, noch mehr verstehen. Er schreibt in Römer Kapitel 3, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das ist unser Zustand. Das sind wir Menschen, wenn wir ohne Gott sind. Durch diese Bergpredigt zeigt Jesus uns, dass es bei diesem Gebot, du sollst nicht töten, nicht nur um diese aktive Tat des Tötens geht. Ja? sondern auch darum, was vor so einer Tat geschieht. Wo beginnt diese Tat oder die Sünde des Tötens? An der Geschichte von Kain und Abel sehen wir ganz deutlich, dass das Böse schon vor der Tat in Kain drinne war. Sein Blick senkte sich und er wurde wütend über Abel. Beginnt die Sünde erst dann, wenn der, auf den ich zornig bin, so wie bei Kain und Abel, tot auf dem Boden liegt und es dann für jeden sichtbar wird, wie meine innere Einstellung dieser Person gegenüber war? Habe ich erst dann gesündigt? Oder wo beginnt die Sünde? Wenn ein Mensch doch einen anderen umbringt, dann drückt er damit doch etwas aus. Und zwar über sein Herz. Das sagt etwas über sein Herz aus. Und zwar der Unfriede zu dieser Person, die er umgebracht hat. Da ist vorher Streit im Herzen, da ist Wut, da ist Zorn, Verbitterung. Diese Dinge, die sind schon vor der Tat in einem Menschen drin. Und der Ursprung des Tötens kommt gerade aus diesen Dingen. Und Jesus macht uns hier dieses klar. Er gibt uns so den Maßstab vor. Er sagt, solche Dinge, die dürfen nicht unter uns sein. Das darf in uns nicht sein. Besonders wir Christen müssen da sehr aufpassen, dass so etwas einfach keine Wurzeln schlägt in uns. Weil das einfach eine sehr, sehr schlechte Frucht in sich birgt. Jesus sagt, die Sünde beginnt schon da, wo du über deinen Bruder schlecht redest. Vers 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Du musst nicht erst dann mit einer Strafe rechnen, wenn du deinen Bruder schlägst, wenn du ihn einfach böse Dinge antust oder sogar umbringst. Du musst schon dann mit einer Strafe rechnen, wenn du zu ihm ein schlechtes Wort sagst, wenn du ihn beleidigst. Und ich fand das hier sehr interessant. Jesus nennt hier drei Vergehen. Und jedes dieser Vergehen wird unterschiedlich gerichtet. Jedes dieser Vergehen hat eine unterschiedliche, bekommt eine andere Strafe. Ich möchte auf diese drei Punkte etwas näher eingehen. Das erste ist, ohne Grund auf seinen Bruder zornig zu sein. Ich habe mich mit dem Thema Zorn beschäftigt und möchte hier so einen kleinen Exkurs zum Thema Zorn weitergeben. Ich denke, jeder kennt dieses Gefühl Zorn in sich. Der eine hat vielleicht etwas mehr damit zu kämpfen. Einer, der hat gelernt, damit umzugehen und das einfach zu bändigen, dem einfach keinen Raum zu geben. Und der andere, der hat einfach mehr Probleme damit. Aber denken wir jetzt nur mal an den Straßenverkehr. Ja, da ist jemand, der einem die Vorfahrt nimmt oder jemand, der beim Überholen ganz knapp vorher einschert oder irgendwie mit seiner Gestik dich einen beleidigt und da kommt auf einmal Zorn in einen hoch. Ja, wir kennen das Gefühl Zorn. Das ist eigentlich etwas ganz Menschliches, ja, was wir alle kennen. Aber ist Zorn grundlegend falsch und Sünde? Sollen wir Zorn wirklich in jeder Situation komplett ersticken, dass wir dem Raum einfach keinen Raum geben? Wenn das so ist, wieso lesen wir davon, dass sogar Gott zornig wurde? Und sogar Jesus, als er als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, wurde er zornig. Und auch lesen wir von einigen Personen aus der Bibel, die zornig geworden sind. Anscheinend gibt es da doch noch Unterschiede im Thema Zorn. William MacDonald, der hat hierzu mal eine sehr gute Definition geschrieben, die ich so auch einfach mal jetzt vorlesen möchte. Die meisten Menschen meinen, sie könnten eigentlich immer einen Grund für ihren Zorn angeben. Ja, denken wir jetzt mal an den Straßenverkehr. Gründe hätten wir genug, um zu sagen, hier bin ich zornig, so und damit begründe ich das jetzt. Weiter schreibt er, aber Zorn ist nur dann gerechtfertigt, wenn es um die Ehre Gottes geht oder wenn einem anderen Unrecht geschieht. Zorn ist immer dann falsch, wenn es um die Vergeltung persönlicher Fehler geht. Ich habe einige Bibelstellen mitgebracht, wo wir einfach sehen, wo Menschen zornig werden, aber auch, wo Gott zornig wird. 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 11. Vers 10. Da erging das Wort des Herrn an Samuel folgendermaßen. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn, die ganze Nacht. Gott hat zu Samuel geredet, dass Samuel zu Saul gehen soll und Saul den Bann an den Amalekitern verstrecken soll. Er sollte dieses Volk vernichten. Und Samuel macht das dann auch. Er geht zu Saul, sagt es Saul. Und Saul macht das dann auch. Er zieht los, nimmt seine Männer, zieht los und vollstreckt den Bann an den Amalekitern. Aber er macht das nicht so, wie Gott es wollte. Er verschont erstmal den König und dann die besten Tiere. Ja, er nimmt quasi das Beste für sich und den König, ja, ich weiß nicht, wieso er den König verschont, aber ich kann es mir vorstellen, dass es für ihn sowas wie eine Trophäe wäre oder so, dass er sagt, hier, ich habe den König von den Amalekitern gefangen genommen. Und das war so mein Werk. Und darum wurde Saul ungehorsam. Und darüber lesen wir, dass Samuel zornig wurde über Saul. In Markus Kapitel 3, Vers 1 bis 5 lesen wir über Jesus. Und er ging wiederum in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen, und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder wie die andere. Hier wurde Jesus zornig darüber, wie die Menschen ihn einfach versuchen wollten. Sie haben mit bösen Absichten ihn aufgelauert, geguckt, ja, wird er ihn am Sabbat heilen oder nicht? Das darf er eigentlich nicht, nach ihren Ansichten. Und darüber wird Jesus zornig. In Johannes Kapitel 2, Vers 13 bis 17. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jesus handelt hier sehr aufgebracht. Wir lesen hier nicht direkt davon, dass Jesus zornig war. Und ich denke, selbst in dieser Handlung, wenn wir so davon lesen, ich glaube, ich könnte das niemals so machen, wie Jesus das gemacht hat. In allem, was Jesus getan hat, war Liebe dran. Ne? Und so auch in dieser Tat mit Sicherheit. Aber da steckt einfach ein Eifer hinter. Ja, so wie wir es im letzten Vers gelesen haben, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. 2. Mose 32, die letzte Stelle, Vers 9 und 10. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, dass mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Und dann 19 und 20. Und es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn. Und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Hier wird einmal Gott zornig und Mose wird zornig. Die Israeliten, die haben sich hier ein Kalb gegossen, haben es angebetet und haben gesagt so, dieses Kalb, das ist dein Gott Israel, welcher dich aus Ägypten herausgeführt hat. Gott hat so eine große Tat an dem Volk Israel getan und dann machen sie sowas. Nur weil Mose jetzt für eine längere Zeit weg war und sie ja irgendwie verzweifelt sind und dann wenden sie sich einfach von Gott ab und bauen sich eigene Götter. Und darüber wird Gott zornig und Mose wird zornig. Wir lesen hier in all diesen Bibelstellen von Zorn, der gerechtfertigt ist. Hier geht es nicht um die persönlichen Bedürfnisse der Menschen. Ja, hier hat nicht jemand einfach irgendein Verlangen in sich und weil er das jetzt nicht bekommt, deswegen wird er zornig. Sondern in all diesen Stellen geht es um die Ehre Gottes. Und wenn es um die Ehre Gottes geht, dann ist Zorn an dem richtigen Platz. Da ist Zorn keine Sünde, Ja, sondern wie ich sage, am richtigen Platz. Aber wie sollen wir jetzt mit Zorn umgehen? Ich meine, wahrscheinlich fast jedes Mal, wenn wir zornig werden, dann ist das einfach ein Zorn, der aus unseren persönlichen Bedürfnissen herauskommt. Ja, wenn Menschen uns beleidigen, wenn Menschen uns verletzen, dass Zorn in uns herauskommt. In Römer Kapitel 12, Vers 17 stehen dazu auch wunderbare Verse. 12, Vers 17 bis 20. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Ja, kümmere dich nicht darum. Kümmere dich nicht um diesen Zorn, der da in dir hochkommt. Ja, gib diesen Zorn keinen Raum, sondern gib es an Gott weiter. Denn viel zu schnell wird unser Zorn zu einem Zorn, der sündig ist, wo wir uns einfach versündigen. Leg es in Gottes Hand und liebe deinen Nächsten. Kommen wir zurück zu Vers 22 im Matthäus-Evangelium. Wenn wir nun mit dieser biblischen Perspektive auf diese Verse schauen, über den Zorn nachdenken, dann merken wir, wie wenig Grund wir eigentlich hätten, um auf unsere Brüder und Schwestern zornig zu sein. Ja, eigentlich fast nie, oder wenn man das jetzt verhältnismäßig nimmt, hätten wir fast nie einen Grund, zornig auf jemanden zu sein. Und Jesus warnt uns gerade hier so davor, mit falschen Gründen auf unsere Brüder und Schwestern zornig zu sein. So etwas darf unter uns Christen nicht sein. Und jeder, der so etwas tut, der hat mit einer Strafe zu rechnen. Er wird sich vor dem Gericht verantworten müssen. Das fand ich auch sehr interessant. In Vers 21 steht, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Das war das, was damals gesagt wurde. Jesus sagt aber, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, der wird dem Gericht verfallen sein. Als zweites redet hier Jesus darüber, seinen Bruder zu beleidigen. Hier steht ein Wort, Raka, das bedeutet, oder das ist ein aramäischer Ausdruck, der Hohle bedeutet. Man würde heute vielleicht sagen, Hohlkopf oder Dummkopf zu einem. Und an dieser Stelle nimmt der Zorn eines Menschen noch mehr zu. Es bleibt nicht nur beim Zorn, der im Herzen drin ist, sondern hier folgt eine Tat. Hier beleidigt einer den anderen. Und diese Sünde, die ist noch ernster zu nehmen. Jesus sagt, wer so etwas tut, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Der Hohe Rat, bestand aus über 70 Personen und das war so die geistliche Elite der Juden damals. Ja, da waren hohe Priester mit drin, Sadduzäer, Pharisäer und das war die höchste Gerichtsstufe der Juden damals. Und ich denke, für einen Juden war es eine ziemlich furchterregende Situation oder Angelegenheit, vor dem Hohen Rat zu treten, weil sie sich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Also damit hat jemand zu rechnen, der seinen Bruder auf diese Art und Weise beleidigt. Die dritte Form des Zorns, über die Jesus hier redet, ist, seinen Bruder auf eine ziemlich extreme Art und Weise zu beleidigen. Das ist nicht nur einfach eine Beleidigung, die man so mal eben sagt, sondern hier widerspiegelt der Zorn eine innere Haltung, die einen anderen wirklich auf einen sehr hohen Maßstab beleidigt und das Leben verwünscht quasi. Hier hat der mündliche Zorn, so können wir das sehen, seinen Höhepunkt erreicht. Mit welcher Strafe dieser Mensch zu rechnen hat, das war für die Zuhörer Jesu eigentlich ein ziemlich deutliches Bild, welches er hier gebraucht. Jesus sagt, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Hiermit ist nicht so direkt die Hölle gemeint, wo wir jetzt dran denken, sondern Jesus hat damals mit dem höllischen Tal das Tal Hinnom gemeint. Das war ein Ort in Jerusalem, der in der Geschichte Israels ein sehr schlechtes Bild hinterlassen hat, weil hier in diesem Tal Hinnom haben die Israeliten damals Kinderopfer dargebracht, Menschenopfer. Und das war etwas, was Gott ganz deutlich verboten hat, was er gesagt hat, sowas, das darf nicht bei euch sein. Und so war dieses Tal Hinnom damals ein Sinnbild für die Hölle und für das ewige Feuer. Ja, und Jesus sagt, wer aber sagt, du nah, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Damit hat derjenige zu rechnen, der seinen Bruder auf so eine Art und Weise beleidigt. Wir merken hier, wie Zorn in unterschiedliche Art und Weise ausgedrückt werden kann. Zorn kann nur in uns drin sein, dann können wir es eine Beleidigung aussprechen oder jemand sogar das Leben verwünschen mit unserem Zorn. Dass wir so als bekennende Christen für unseren Streit auch einmal Rechenschaft abgeben müssen. Denn jede Art des Zorns wird einmal gerichtet, ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Was wir hieraus lernen können, ist eigentlich ziemlich deutlich. Lass dem bösen Zorn in dir keinen Raum. Ja, so wie eine Flamme. Erstick sie, solange sie noch klein ist und unscheinbar. Wir sehen und erleben viel Streit in der Welt. Und diese Worte Jesu, die sollte sich jeder Mensch zu Herzen nehmen. Ja. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe zueinander, das soll uns kennzeichnen. Ja, das ist so ein Kennzeichen von uns Christen. Daran werden die Menschen uns erkennen. Ja, und das soll so unser Licht sein als Christen. Und kein Streit oder Unfriede untereinander. Sowas darf da nicht sein. In dem nächsten Abschnitt gibt Jesus uns ein Verhaltensmuster vor, welches ich persönlich sehr herausfordernd finde, aber wofür ich auch dankbar bin, weil es uns deutlich macht, wie wichtig gerade dieser Friede untereinander ist, gerade in der Gemeinde. Vers 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Ich habe mir viele Gedanken über diese Verse gemacht. Wie kann man diese Verse verstehen? Wie kann man das am besten auslegen, am besten erklären? Aber wisst ihr, hier ist das Wort Gottes so unmissverständlich deutlich, dass ich eigentlich nur sagen kann, lies diese Verse und leb danach. Ja, nimm es dir zu Herzen. Bist du ein Christ? Liebst du Jesus? Dienst du dem Herrn? Diese Verse sind an dich gerichtet. Diese Verse sind an uns gerichtet. Und wir sollen im Frieden miteinander leben. Lebe im Frieden mit deinen Glaubensgeschwistern. Gott will den Dank und die Anbetung von dir nicht haben, wenn da jemand neben dir sitzt, mit dem du nicht mehr reden kannst. Wenn da jemand ist, mit dem du Streit hast. Das gefällt Gott nicht. Und da müssen wir uns, denke ich, alle prüfen und darauf sehr vorsichtig mit sein, dass wir da einfach immer danach streben, in Frieden miteinander zu leben. Das ist sehr wichtig. Aber wie sollen wir das ausleben? Mach es so schnell wie möglich. Ja, zögere nicht damit. Denn umso länger wir eine Schuld vor uns herschieben, umso schwieriger wird es mal, das wieder in Ordnung zu bringen. In Vers 25 und 26 steht, sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Jesus warnt uns hier davor, zu zögern, unsere eigene Schuld zuzugeben oder einzusehen, dass wir schuldig sind. Oft genug passieren uns Fehler im Leben. Und da denke ich jetzt nur an meinen Arbeitsalltag mal. Ja, oft genug passieren mir Fehler, wo ich sagen muss, so, das ist auf mich zurückzuführen. Hier habe ich einfach versagt oder hier liegt die Schuld bei mir. Hierfür bin ich verantwortlich. Und da muss ich dann einfach einsichtig sein. Und wisst ihr, dazu möchte ich auch an jeden ermutigen, einfach diese Einsicht zu haben, zu sagen, wo man versagt hat, das auch zuzugeben und da nicht zu meinen, sich da noch irgendwie durchzuboxen und dass man doch noch sein Recht bekommt. Mit dieser Einstellung wirst du am besten davonkommen. Klar, es passieren Fehler, wir müssen dann auch mit einer Strafe rechnen, aber du wirst immer noch besser davonkommen, als wenn du jetzt ja, so wie in dieser Situation, auf dein Recht bestehst oder auf deine Meinung bestehst, vors Gericht gehst, wenn es so weit kommt, hast du damit zu rechnen, dass du für deine Schuld wirklich die volle Strafe bezahlen musst. In der Bibel steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und das können wir auch auf diese Stelle beziehen. Bist du demütig? Siehst du deine Fehler ein? Bekennst du deine Schuld? Dann wirst du Gnade erfahren. Oder bist du hochmütig und stolz, uneinsichtig? Dann rechne auch damit, dass du für deine Strafen den vollen Preis einmal bezahlen musst, für deine Schuld den vollen Preis bezahlen musst. Ich denke, wir alle können etwas aus diesem Abschnitt der Bergpredigt etwas mitnehmen, für unser Leben anwenden. Wie gesagt, das sind sehr praktische Dinge, die Jesus hier lehrt. Und so zum Schluss möchte ich sagen, suche den Frieden zu deinen Mitmenschen und gib dem Zorn in dir keinen Raum. Ja, es gibt unterschiedlichen Zorn und dem bösen Zorn sollen wir keinen Raum geben. Viel zu schnell schlägt er Wurzeln, die schlechte Frucht bringen werden, die großen Schaden anrichten und die immer schwieriger werden, sie zu beseitigen. Der Friede zu Gott ist sehr wichtig, ja, und das ist, denke ich, so auch das Wichtigste in unserem Leben, dass wir Frieden mit Gott haben. Genauso ist aber auch unsere zwischenmenschliche Beziehung sehr wichtig. Da denke ich an ein Bild, an das Kreuz, ja, dass einmal die Beziehung eines Christen zu Gott, die muss in Ordnung sein. Und dann ist da der Querbalken, der darauf hinweist, genauso müssen unsere zwischenmenschlichen Beziehungen in Ordnung sein in der Gemeinde. Suche nach dem Frieden zu Gott und nach deinem Frieden zu den Mitmenschen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zu Gott zu beten, Gott eine Antwort zu geben, wo es dran ist. Und ja, dazu möchte ich aufrufen, aufzustehen und dann werde ich das Gebet abschließen. Ja, Vater im Himmel, vielen, vielen Dank dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass dein Wort lebendig ist und kräftig und dass wir daraus Kraft schöpfen dürfen und dass du uns dadurch zeigst, wie wir leben sollen, wie wir ein erfülltes Leben haben können hier. Vielen Dank dir dafür und ich danke dir auch für diese Verse, die du uns gegeben hast, dass es dein Wille ist, dass wir in Frieden miteinander leben. Herr, und der Friede untereinander, das soll so unser Licht sein, womit wir in die Welt leuchten und dass die Menschen uns daran erkennen, dass wir zu dir gehören, dass wir deine Kinder sind. Und ich bitte dich so für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, dass wir da einfach immer mehr daran wachsen können, in diesem Frieden untereinander zu leben und da, wo es dran ist, Dinge auch in Ordnung zu bringen. Da bitte gib auch so viel Kraft dazu, den Mut dazu und hilf uns ja wirklich ein gutes Gewissen so vor dir zu bewahren und nichts mehr zu fürchten als so das Abweichen von deinem Weg her. Amen.